Deutschlandfunk, der Tag.
So, jetzt ist es also soweit. Der Inhalt bleibt, aber wie angekündigt, ein bisschen was ändert sich mit dieser Ausgabe. Darf ich vorstellen, so klingt der Tag ab heute. Nach 7 Jahren sind wir im Team natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Ich schlage vor, geben wir uns alle ein paar Tage Zeit. Veränderungen sind ja immer so eine Sache. Wir haben dem zionistischen Feind eine Lektion erteilt. So spricht Irans Präsident Raisi über den ersten direkten Militärschlag gegen Israel überhaupt. Und in Teheran ist der Parlamentssprecher ganz dieser Meinung.
Es ist ein Schlag ins Gesicht Israels. Der Angriff war stark und hatte eine abschreckende Wirkung, durch die unser Feind seine Taten bedauern wird. Das freut das Herz eines jeden Iraners, dem die Sicherheit unseres Landes wichtig ist.
Hunderte von Raketen und Drohnen auf Ziele in Israel. Für Außenministerin Annalena Baerbock ein präzedenzloser Angriff.
Das iranische Regime hat sehenden Auges den ganzen Nahen und Mittleren Osten an den Rand des Abgrunds geführt.
Allerdings fast alle Geschosse konnten Israel und seine Verbündeten abfangen. Und doch wächst die Angst vor einer weiteren Eskalation mit möglicherweise verheerenden Folgen für die gesamte Region. Das schauen wir uns gleich genauer an. Seit einer Woche schon wird inzwischen darüber spekuliert. Seit heute wissen wir aber etwas genauer, warum eine Kommission der Regierung dazu rät, das Recht auf Abtreibung ein Stück weit zu liberalisieren. Auch das ein Thema an diesem 15. April 2024. Ich bin Gaspar Barenberg. Ein Marschflugkörper aus dem Iran trifft sein Ziel in Israel. Eine Rakete tötet Menschen, eine Drohne richtet massive Zerstörungen an. Mag man sich alles gar nicht vorstellen. Ist aber auch nicht passiert, weil Israels Luftwehr von Hunderten von Geschossen 99% abwehren konnte, zusammen mit Jets aus den USA, aus Großbritannien, aber auch aus Jordanien. Trotzdem, seit Jahrzehnten liefern sich beide Staaten einen Schattenkrieg und jetzt dieser massive Luftschlag der Mullahs gegen den erklärten Erzfeind Israel. Was für eine Zäsur markiert dieser Angriff? Das habe ich Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gefragt, die schon in Jerusalem gelebt hat, in Damaskus, Ramallah und in Beirut und die sich seit vielen Jahren mit den Konflikten und politischen Ordnungen im Nahen Osten beschäftigt.
Also natürlich ist das eine Eskalation. Das ist tatsächlich ja zum ersten Mal ein direkter Angriff des Iran auf Israel. Aber ich denke, man sollte auch sehen, dass der Iran sehr deutlich gemacht hat, dass er keine weitere Eskalation jetzt beabsichtigt, dass das keine Kriegserklärung ist, sondern dass Teheran das ganz klar als Vergeltungsmaßnahme für den Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus geframed hat, dass es einen begrenzten Schlag durchgeführt hat, dass es die Nachbarn vorgewarnt hat, dass auch die USA vorgewarnt waren und dass es auch erklärt hat, unsere Vergeltung ist jetzt abgeschlossen.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Motive sprechen, das Kalkül Irans. Sie haben das schon angedeutet, also das Kalkül scheint ja zu sein, dieser Gegenschlag, der aus unserer, aus Teheraner Sicht unvermeidlich war nach dem Anschlag in Damaskus, aber möglichst soll es das auch gewesen sein. Kann man das so zusammenfassen? Sie möchten jetzt zur Tagesordnung übergehen in Teheran wieder.
Ganz sicher. Es ging darum, und ich denke, das war die erste Priorität, die Abschreckung wiederherzustellen, klarzumachen. Wir lassen nicht zu, was Israel in Damaskus getan hat, weil Iran das ja interpretiert als einen Angriff auf sein souveränes Territorium. Aber wir wollen nicht in einen umfassenden Krieg einsteigen, schon gar nicht die USA damit reinziehen.
Dann fragt man sich ja aber doch, warum dann auf diesem Wege, also warum das Tabu brechen und erstmals direkt Israel angreifen? Was wir kennen aus der Vergangenheit, sind Angriffe über Umwege, möchte ich mal sagen, also über die Hamas, die aus Teheran unterstützt wird, über die Houthi-Rebellen, die unterstützt werden, über die Hisbollah im Libanon möglicherweise, aber nicht direkt. Das ist ja schon etwas, wo alle aufhorchen und sich jetzt große Sorgen machen. Hat man das in Teheran bedacht?
Ja, ich denke, das hat man ganz genau bedacht. Es ging ja darum, eine Reaktion auf dem gleichen Level zu zeigen. Wenn man den Angriff auf das Botschaftsgelände in Damaskus als einen Angriff auf das souveräne Territorium Irans interpretiert, dann war es folgerichtig, jetzt auch aus dem Iran heraus Israel anzugreifen auf seinem Territorium. Folgerichtig, das heißt nicht, dass ich das jetzt rechtfertige. Ja? Und ich denke, die andere Idee dabei ist auch, dass Teheran sehr genau beobachtet hat, dass es viele Stimmen in Israel gibt, auch in der Regierung gibt, die ja mit der Idee nach wie vor spielen, einen Angriff, einen größeren Angriff im Libanon auf die Hisbollah durchzuführen. Das heißt, hätte man jetzt über die Hisbollah das getan, über die Hisbollah, also die Angriffe der Hisbollah auf Israel ausgeweitet, über den Grenzstreifen im Norden hinaus, dann wäre man eben Gefahr gelaufen, dass es da zu einer größeren Eskalation gekommen wäre, die das Raketenarsenal der Hisbollah sehr stark gefährdet hätte. Also wahrscheinlich die Kalkulation, dass die Eskalationsgefahr über die Hisbollah größer gewesen wäre auch und man da mehr zu verlieren hat, als wenn man tatsächlich, und es ist natürlich ein hochriskantes Vorgehen, wenn man direkt angreift. Vielleicht gibt es auch, wenn ich noch einen Satz hinzufügen kann, vielleicht gibt es auch noch weitere Ideen und Kalkulationen dabei, nämlich tatsächlich mal zu testen, wie funktioniert denn Israel und seine Militärallianz in der Region? Wie funktioniert die Verteidigung gemeinsam mit Verbündeten, gemeinsam mit den arabischen Staaten, die beteiligt waren? Wie lange dauert das? Wo sind die Basen? Was wird von woher abgefeuert? Das ist ja alles sehr wertvoll an Informationen für Teheran, für die weitere Planung und Vorbereitung auf spätere kriegerische Auseinandersetzungen.
Aber wenn wir an dem Punkt jetzt gerade sind, welches Fazit man jetzt für den Moment ziehen muss, also dass Hunderte von Drohnen und Raketen und auch Marschflugkörper auf den Weg geschickt werden und dass das Ergebnis ist, dass 99% davon abgewehrt werden können, dass Israel und seine Verbündeten, die USA, Großbritannien, Frankreich, selbst Jordanien sich daran beteiligen, diesen Angriff abzuwehren, mit der Folge, dass ein 7-jähriges Mädchen verletzt ist, aber sonst die Schäden sich sehr in Grenzen halten. Muss man dann für Teheran nicht auch sagen, die Weltöffentlichkeit weiß jetzt, wie wenig der Iran selber militärisch in der Lage ist, in die Waagschale zu werfen und andersrum, wie stark die Verteidigung Israels und seiner Verbündeten ist?
Ich glaube, das wäre eine totale Fehlwahrnehmung und das wird nicht in Israel, nicht in den Hauptstädten so gesehen, weil alle wissen, dass Iran nur einen sehr, sehr kleinen Teil, eben ein begrenztes Arsenal hier zum Einsatz gebracht hat. Und auch dafür brauchte es diese große Koalition, um das effektiv abzuwehren. Ja, das war erfolgreich. Und das ist ja vielleicht tatsächlich auch der Ausweg, dass beide sagen können, wir haben hier klare Zeichen gesetzt. Aber das war nicht das gesamte Arsenal, das der Iran zum Einsatz gebracht hat. Und es war auch natürlich nicht ein gemeinsames Vorgehen in dem Sinne, dass Hisbollah zum Beispiel ihr gesamtes Arsenal hier eingesetzt hätte. Also ein voller Angriff würde ganz anders aussehen.
Okay, dann schauen wir uns mal die ersten Reaktionen an weltweit. Der UN-Generalsekretär spricht davon, die Region stünde jetzt am Abgrund. Die Außenministerin hat sich ähnlich geäußert, also weltweit dominiert die Sorge, dass es eine weitere Eskalation geben könnte und dominiert auch die scharfe Verurteilung des Iran, weil sie sagen, das Kalkül war ja ein wenig, darüber haben wir gerade gesprochen, dass es damit jetzt gut ist. Der Iran tut im Nachhinein jetzt alles dafür, entsprechende Signale auszusenden. Aber glauben Sie, dass dieses Kalkül aufgehen kann? Wir wissen noch nicht, wie Israel jetzt antworten wird wiederum auf diesen Schlag.
Richtig, das ist noch nicht klar. Und es hängt meiner Ansicht nach sehr stark davon ab, wie deutlich die Signale der Verbündeten an Israel auch sind. Ich denke, wir haben da schon klare Worte gehört. Die Verbündeten haben sich an Israels Seite gestellt, haben aber auch die USA zum Beispiel klar gemacht, sie unterstützen Israel in der Verteidigung, aber nicht in einem Vergeltungsangriff. Und das Gleiche würde für arabische Staaten gelten, die auch schon deutlich gemacht haben, sie würden einen Gegenschlag Israels nicht unterstützen. Dafür würden sie ihren Luftraum nicht freimachen. Und auch die Ideen, die jetzt in Israel diskutiert werden, dass man tatsächlich ein militärisches Bündnis mit den arabischen Staaten gegen den Iran aufbaut, das wird doch mit sehr viel Zögern oder Ablehnung in den arabischen Staaten gesehen.
Dabei gibt es ja diesen Gedanken auch bei einigen Beobachtern, die jetzt sagen, das ist eigentlich ein richtiger Zeitpunkt, um eine Allianz zu schmieden, ich sag mal, zwischen moderaten arabischen Staaten, die auch durchaus bereit sind, in der einen oder anderen Form mit Israel zusammenarbeiten. Genannt werden da immer Saudi-Arabien, Jordanien etwa, aber auch Ägypten, dass die sich zusammenschließen und jetzt Israel davon abbringen, einen massiven Gegenschlag durchzuführen mit all den Risiken und Gefahren, die das mit sich bringen würde, und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Iran solche Abenteuer nicht noch einmal unternimmt.
Richtig, genau darum muss es gehen, beide Seiten davon zu überzeugen, dass sie jetzt nicht weiter eskalieren. Aber es geht natürlich noch um mehr, weil die Allianz oder die Kooperation arabischer Staaten mit Israel wird nur dann funktionieren, wenn es auch Fortschritte gibt bei der palästinensischen Frage. Und es muss natürlich auch gegenüber dem Iran nicht nur darum gehen, eine weitere Eskalation zu vermeiden, sondern die Einfallstore für das ungute Wirken des Iran in der Region zuzumachen. Und diese Einfallstore macht man am besten zu, indem man Konflikte in der Region friedlich regelt. Weil wir sehen ja, wie Iran in jedem Land, wo es schwache Staatlichkeit gibt, wo es Bürgerkrieg gibt, wo es Konflikte gibt, in der Lage ist, entweder neue Gruppierungen, bewaffnete Gruppierungen zu unterstützen, aufzubauen oder dann eben sich mit ihnen zu verbünden.
Wir haben schon erwähnt, dass das Kriegskabinett in Israel noch keine Entscheidung getroffen hat, wie eine mögliche Antwort aussehen könnte. Wir haben ein bisschen angedeutet, dass es da verschiedene Kräfte in der israelischen Innenpolitik gibt und auch den Umstand, dass die USA ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben. Sie haben das Signal von Joe Biden erwähnt, dass man Israel verteidigen will, aber sich nicht beteiligen würde an möglichen Vergeltungsschlägen. Ist das die ausschlaggebende Stimme, die der Premierminister Benjamin Netanyahu jetzt berücksichtigen muss, bei allem, was er jetzt überlegt und worüber sein Kriegskabinett jetzt gerade tagt?
Ja, absolut. Ich denke, das ist entscheidend, denn ohne eine Unterstützung der USA und auch ohne Unterstützung der arabischen Staaten kann Israel keinen Militärschlag gegenüber Iran durchführen. Und tatsächlich würde so ein Vorgehen all das gefährden, was man in den letzten Jahren an Kooperationsstrukturen aufgebaut hat. Und das, was man gerade gewonnen und unter Beweis gestellt hat, gefährden.
Wie schätzen Sie es im Moment ein, was Israel betrifft? Ich kann mir vorstellen, dass es dort Stimmen gibt, die jetzt massiv auf Vergeltung, auf einen massiven Gegenschlag auch drängen. Wie viel Spielraum gibt es für rationale Überlegungen, wie Sie sie angestellt haben? Also was jetzt eigentlich nötig wäre, damit es nicht so etwas wie einen Flächenbrand gibt. Wie groß sind die Chancen, dass das in Israel Gehör findet?
Ja, wir sehen das heute sehr deutlich. Ja. Itamar Ben-Gvir hat schon gesagt, wir müssen jetzt Amok laufen.
Der Polizeiminister.
Genau, der Finanzminister Bezalel Smotrich hat gesagt, wir müssen jetzt so agieren, dass die ganze Region das nie mehr vergessen wird. Also die rufen dazu auf, tatsächlich jetzt sehr, sehr hart zurückzuschlagen und Chaos zu stiften. Ich habe Vertrauen daran, dass dieses eine Mal tatsächlich Benjamin Netanyahu die Interessen seines Landes ganz vorne anstellen wird und nicht seine persönlichen Interessen, die versuchen oder die immer dazu geführt haben in letzter Zeit, dass er diese Koalitionsregierung in den Vordergrund gestellt hat. Er hat die Unterstützung dafür von den vernünftigen Stimmen im Kriegskabinett, also von Benny Gantz und von Yoav Gallant, die eben sehr deutlich auch sagen, wir müssen jetzt sehr vorsichtig abwägen und die Errungenschaften der regionalen Kooperation sind das, was jetzt für uns zählt. die Erfolge, die wir schon dadurch erzielt haben, dass wir den Angriff erfolgreich abgewehrt haben. Und das dürfen wir nicht durch unsere Reaktion kaputt machen.
Was wäre denn, wenn das Best-Case-Szenario wäre, also die bestmögliche Entwicklung jetzt jenseits eines Flächenbrandes und einer weiteren Eskalation, einer weiteren Konfrontation? Was wäre das Worst-Case-Szenario für den Fall, dass Benjamin Netanyahu sich anders entscheidet?
Ja, das birgt tatsächlich dann die Gefahr einer Eskalation in einen umfassenden Krieg zwischen Israel und Iran, einen Krieg, der auch die USA mit reinziehen würde, der die gesamte Region mit reinziehen würde, weil Iran dann seine Verbündeten, die bewaffneten Gruppierungen in den Ländern der Region auch dazu bewegen würde, sich einzuschalten in diesen Krieg. Und es hat zusätzlich noch die sehr gefährliche Dimension, dass wir die russisch-amerikanische Beziehung hier auf den Test stellen. Russland hat ja schon sich jetzt verbal auf die Seite des Iran gestellt. Und Russland hat vielleicht zumindest teilweise Interesse an einem Anfachen der Eskalation im Nahen Osten, um abzulenken vom Krieg in der Ukraine und von dem, was wir in den letzten Monaten schon gesehen haben, nämlich dass es weniger Aufmerksamkeit für diesen Krieg gibt, dass Waffenlieferungen stocken an die Ukraine, um das weiter zu befördern.
Wir haben auch schon ein bisschen gesprochen, wie sich die USA jetzt positionieren gegenüber Israel. Nehmen wir noch die deutsche Situation mit ins Kalkül und sozusagen dieses Stichwort von der Staatsräson. Kann man sagen, dass es für Deutschland wie für die anderen Verbündeten jetzt noch etwas schwieriger geworden ist, weiter kritisch gegenüber Israel zu sein, wie wir das in den letzten Monaten erlebt haben, weil jetzt eben sie quasi gezwungen werden, sich wieder enger an die Seite von Israel zu stellen und damit eben auch an die Seite von Benjamin Netanyahu, unabhängig von dem, was er jetzt macht?
Ich sehe das nicht ganz so. Also ich denke, die Verteidigung Israels gegen die Bedrohung aus dem Iran stand ja nie in Frage. Die Kritik an Israel wird in dieser akuten Situation sicherlich leiser werden. Aber dennoch, wir haben ja heute schon den Kanzler auch gehört mit sehr mahnenden Stimmen Richtung Israel. Und ich denke, dass letztlich der Druck der Verbündeten auf Israel größer werden wird, jetzt sich in Richtung Waffenstillstand auch in Gaza zu bewegen, die Konfliktregelung dort voranzutreiben und nicht dort weiter zu eskalieren. Also eine klare Unterstützung in der Verteidigung, aber eben auch, denke ich, sehr viel stärker jetzt in naher Zukunft das Bemühen, doch in Richtung Konfliktregelung zu gehen, um, wie ich schon sagte, das Einfallstor für den Iran dazu zu machen.
Und dazu wird auch gehören, dass es schärfere Sanktionen von Deutschland oder sagen wir von der Europäischen Union geben wird. Darüber ist die Debatte ja auch schon angelaufen, dass es stärkere Anstrengungen gibt und einen gewissen Kurswechsel, um Iran diplomatisch, wirtschaftlich und mit allen verfügbaren Mitteln weiter zu isolieren.
Ich denke, dass es genau darum gehen wird, nochmal deutlich zu machen, es gibt nicht militärische Maßnahmen und Israels Verbündete und Freunde bemühen sich eben jetzt sehr viel stärker noch, was es noch gibt an nicht militärischen Maßnahmen gegen den Iran umzusetzen. Wobei natürlich auch klar ist, dass à la longue es notwendig ist, ein Sicherheitsarrangement für die Region zu finden, in der auch Irans regionale Interessen und Sicherheitsinteressen mit Berücksichtigung finden. Nicht die Offensiven, aber die Defensiven.
Wir müssen ja nur in die USA schauen und sehen, dass das Thema Abtreibung, das Thema ungeborenes Leben ja Wahlkampfthema ist, wo es meines Erachtens überhaupt nichts zu tun hat. Und die Ampel macht jetzt ohne Not genau das Gleiche wie in den USA, dass sie sich wirklich mit dieser Expertenkommission einen so großen Konflikt wieder in unser Land holt. Unser Land, was sowieso momentan schon so gespalten ist.
Amerikanische Verhältnisse, auch bei uns tiefe, unversöhnliche Gräben beim Thema Abtreibung. Das alles hat die CSU-Politikerin Dorothee Beer letzte Woche im Interview bei uns befürchtet. Da war gerade erst durchgesickert, eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben im Auftrag der Bundesregierung beraten und sie empfehlen unter anderem, dass ein Schwangerschaftsabbruch jedenfalls in den ersten 12 Wochen nicht mehr mit einer Strafandrohung verbunden sein sollte. Derzeit ist eine Abtreibung ja grundsätzlich rechtswidrig, bleibt aber straffrei, wenn sich die Schwangere vorher beraten lässt. Heute nun hat die Kommission ihr Gutachten offiziell vorgestellt und auch ausführlich begründet. Was also empfehlen die Experten? Das habe ich unsere Berliner Korrespondentin Gudula Geuter gefragt.
Das werde ich jetzt nicht alles wiedergeben können, weil das tatsächlich ein ausgesprochen umfangreicher und differenzierter Bericht ist. Bisher kursierte ja ein Papier, aber das war nur die Kurzfassung. Und es ist ja schon bekannt, was die 9 Professorinnen, die sich mit dem Teil Abtreibung beschäftigt haben, grundsätzlich gesagt haben zu Strafbarkeit und Straflosigkeit. Nämlich unterscheiden sie in 3 Phasen. Einmal eine Frühphase. Das ist die Phase, die bisher auch schon in dem, was du eben vorgestellt hast, von 218 eine Rolle spielt, nämlich die ersten 12 Wochen, also je nachdem, ob man auf letzte Regel oder Empfängnis abstellt, 14. oder 12. Woche. Da gibt es ja auch jetzt schon die Möglichkeit, auch ohne Indikation wie etwa Gefahr für das Leben der Mutter abzutreiben mit Beratung etc. Das ist dann rechtswidrig, aber straffrei. Und da sagen die Expertinnen, das sollte eben rechtmäßig werden. Dann ist auch, wenn wir dann ans andere Ende der Skala gehen, wenn der Embryo eigenständig lebensfähig ist, in der Spätphase der Schwangerschaft, dann soll die Abtreibung in aller Regel rechtswidrig sein. Und dazwischen liegt dann eine Phase, wo die Professorinnen sagen, das kann man unterschiedlich regeln. Da muss der Gesetzgeber Entscheidungen treffen, ab wann er verbietet, ob er das mit oder ohne Strafrecht tut. Und wichtig ist dabei noch bei medizinischer Indikation, das heißt also Leben oder schwerwiegende Gesundheitsprobleme der Mutter, da muss eine Abtreibung rechtsmäßig sein.
So, dann lass uns darüber sprechen. Das war ja mit Spannung erwartet worden, weil wir zwar wussten, dass es in diese Richtung gehen würde, aber noch nicht gehört haben, wie die Mitglieder dieser Kommission diese Entscheidung oder diesen Vorschlag, diese Empfehlung denn nun begründen. Wie wird das begründet? Die Notwendigkeit insbesondere, dass die ersten 12 Wochen, also die erste Phase einer Schwangerschaft angeht, diesen Abbruch dann rechtmäßig zu machen und aus dem Strafrecht quasi rauszunehmen.
Die Begründung ist eigentlich ganz einfach. Je eigenständiger das ungeborene Fötus oder Embryo lebensfähig ist, desto mehr Gewicht bekommt das Lebensrecht des Fötus oder Embryos. Das ist also die Abwägung mit den Rechten der Mutter. Aber Liane Wörner, Strafrechtsprofessorin in Konstanz, hat außerdem noch eine andere Begründung dazugefügt, nämlich diese.
Die Situation ist heute eine ganz andere, als sie damals vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren galt es, einen Kompromiss zu finden zwischen einer ehemaligen Regelung im Osten mit einer Fristenregelung und einer Regelung im Westen mit einer Indikationsregelung und der Hälfte des Landes, die zu einer Indikationsregelung nicht zurück wollte. Da haben wir heute eine ganz andere Situation. Und wir diskutieren die auch ganz anders, dass es reproduktive Rechte für Frauen gibt. Und wir wissen, dass der problematische Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und ein grundsätzlich rechtswidriger, wenn auch in ein legales Verfahren überführte Zugang, ist ein problematischer. Ein problematischer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen schränkt die Rechte von reproduktiven Rechte von Frauen ein, und zwar nur von Frauen, nicht von Männern, und führt zu Abhängigkeiten in der Tat und damit auch zu Diskriminierung.
Und da hört man eben auch, das ist ja eine Kommission, die interdisziplinär zusammengesetzt ist. Also da fließen eben auch verschiedene Begründungsansätze zusammen.
Dann lass uns noch über ein paar Einzelpunkte sprechen, die wichtig sein könnten. Spätabtreibungen ist ein heikler Punkt, weil natürlich dann der Fötus schon sich weit entwickelt hat.
Ja, das ist ein Beispiel dafür, dass es hier um einen breiten Blick auf Recht und Lebenswirklichkeit geht in dem Bericht. Es gibt ja Fälle, eben, wir hatten es schon angesprochen, insbesondere Gefahr für das Leben der Mutter, wo auch solche späten Abtreibungen legal möglich sind. Und da ist es derzeit so, dass es gar nicht so klar ist, wie so ein Eingriff aussehen muss in der Praxis, damit es eine Abtreibung ist und kein Tötungsdelikt, weil ja das Kind lebensfähig ist oder sein kann in dieser Phase. Und da fehlt es einfach an rechtlichen Regelungen oder auch an medizinischen Leitlinien. Da geht es nicht um viele Fälle, aber das zeigt eben, dass bei der Abtreibung derzeit manches in Graubereichen stattfindet, was es vor allem Ärzten schwer macht. Das war jetzt ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, wo die Kommission sagt, das ist einfach nicht ausreichend geregelt derzeit, wo sie nämlich mehr Strafrecht fordern. Das ist da, wo es um den Schutz der Selbstbestimmung der Frau geht, sei es für oder gegen den Abbruch der Schwangerschaft. Das heißt, dass sie nicht gezwungen werden darf, abzutreiben oder nicht abzutreiben. Das sind so Beispiele, um nochmal zu zeigen, das ist wirklich breiter angelegt.
Und es gab ja damals, also vor 30 Jahren, davon ist ja immer die Rede, ein, sagen wir mal, wegweisendes Urteil am Bundesverfassungsgericht. Setzt sich die Kommission damit irgendwie auseinander?
Das tut sie auf jeden Fall, hat sie getan in der Pressekonferenz. Und wie gesagt, die Langfassung habe ich noch nicht lesen können, aber da wird das sicherlich auch eine wesentliche Rolle spielen. Es gab ja zwei zentrale Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 1975 und 1993. Und beide Male hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, ab der Einnistung hat ein Embryo das volle Lebensrecht und den Schutz der Menschenwürde. Und Menschenwürde hat zur Konsequenz, dass das nicht mehr abgewogen werden darf. Und da hat Frauke Brosius-Gersdorf, Professorin für öffentliches Recht in Potsdam, so formuliert, die Überzeugungskraft und die Konsistenz seien überschaubar.
Ja, diese Entscheidung würde so weit wage ich mich jetzt mal aus dem Fenster, die würden so heute nicht mehr getroffen werden.
Und sie hat das noch näher begründet. Nicht überzeugend ist das laut dem Bericht etwa, weil die Konstruktion, rechtswidrig aber nicht strafbar, einfach nicht in die Rechtsordnung passe und auch zu Wertungswidersprüchen führe. Und dasselbe, sagt Brosius-Gersdorf, gelte auch für die ganze Konstruktion dieser Idee.
Ginge man von einem vollen Lebensrecht des Embryos oder einem vollständigen Gewicht des Lebensrechts des Embryos vor der Geburt aus, das exakt so ist wie beim geborenen Menschen, dann könnten sie Konflikte Leben gegen Leben überhaupt nicht lösen. Ja, beim geborenen Menschen ist anerkannt, dass der Einzelne sein Leben nicht für den anderen opfern muss. Dann wären aber auch Regelungen, die seit jeher im Strafgesetzbuch bestehen, über die ein ganz breiter gesellschaftlicher Konsens besteht, wie die medizinische Indikation und die Erlaubnis des Schwangerschaftsabbruchs in diesem Fall, nicht zu rechtfertigen. Also das ist schon so ein schlagendes Gegenargument, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben.
Und das ist ja durchaus wichtig, denn man wird sicher damit rechnen können, wenn es eine solche gesetzliche Regelung geben sollte, dann würde die wieder beim Bundesverfassungsgericht landen. Und insofern ist die Prognose, ob das Gericht bei seinen Entscheidungen bleiben würde, natürlich wichtig.
In Auftrag gegeben war die Arbeit der Kommission ja von gleich drei Ministerien, nämlich den für Justiz, Gesundheit und Familie. Jetzt haben alle drei, die Ministerin und die beiden Minister, heute dazu auch schon Stellung genommen. Wie haben sie sich geäußert?
Die haben sich alle drei sehr vorsichtig geäußert und es ist ja klar, dass die von unterschiedlichen Standpunkten herkommen. Zum Beispiel Lisa Paus, die Familienministerin von den Grünen, hat immer wieder gesagt, dass sie die Frage der Abtreibung eigentlich nicht im Strafrecht sieht. Und trotzdem haben alle drei sich heute sehr zurückgehalten. Federführend ist Karl Lauterbach und deshalb hier jetzt auch als ein Beispiel seine Einlassungen, die erstmal auch Bezug nehmen auf die Diskussion, die wir in den vergangenen Tagen hatten.
Was wir in Deutschland nicht brauchen, ist eine weitere Debatte, die die Gesellschaft spaltet. Daher appelliere ich an alle, dass wir hier sachlich reagieren, dass wir sachlich diskutieren, dass wir nicht in eine ideologische Diskussion hier abrutschen. Und wir werden als Bundesregierung daher auch die Ergebnisse sehr detailliert diskutieren, intern diskutieren und werden dann auch einen geordneten Prozess vorschlagen, wie wir als Bundesregierung, aber auch als Parlament mit diesen Ergebnissen umgehen.
Auch als Parlament, der Justizminister Buschmann von der FDP hat auch noch mal betont, selbst wenn wir jetzt hier irgendwas vorlegen würden, das ist eine Frage, wo das selbstbewusste Parlament, wo sich viele Parlamentarier seit Jahren und Jahrzehnten mit dieser Frage beschäftigen, das ohnehin nicht einfach so umsetzen wird.
Klingt für mich ein bisschen danach, als könnten wir nicht damit rechnen, dass jetzt in den nächsten Wochen oder gar auch nicht in den nächsten Monaten da ein Gesetzentwurf auf dem Tisch liegt. nicht, weil sich die politischen Farben dann nicht einig sind und weil ja zuletzt auch der Kanzler wohl Olaf Scholz selbst gesagt hat, also er hält das für ein sehr sensibles Thema, das man sorgfältig und breit gesellschaftlich auch debattieren muss. Klingt auch anders, als wenn Sie jetzt gleich loslegen wollen.
Naja, und das ist ja auch so. Das ist ja auch wirklich ein Thema, das man nicht übers Knie brechen kann. Und es ist eben auch so, dass das ist ja jetzt, glaube ich, deutlich geworden in den letzten Minuten, dass es noch viele Bereiche gibt, wo wirklich der Gesetzgeber schwierige Entscheidungen treffen müsste. Also eben zum Beispiel, wie geht man mit dieser Zwischenphase um, zwischen Frühphase und Spätphase? Oder wie viel Strafrecht soll da sein und was ist mit der Kassenleistung und so weiter. Und das sind Fragen, wo man nicht einfach mal eine Bundestagsanhörung machen kann und das dann durchentscheiden kann. Und insofern stellt sich aus meiner Sicht tatsächlich nicht nur die Frage, ob wir in den nächsten Wochen und Monaten hier einen Entwurf bekommen, sondern ob diese Ampelregierung das noch wirklich in die Hand nehmen wird.
Sprechen wir noch kurz über die Opposition, sagen wir die Union, denn da gibt es ja einige Vertreterinnen und Vertreter, die jetzt schon quasi schäumen und sagen, also es soll alles bitte so bleiben, wie es ist. Wir haben vor 30 Jahren mühsam diesen sogenannten Kompromiss erzielt und die sehr scharfe gesellschaftliche Debatte damals befriedet. Reißt diese Wunde nicht wieder auf?
Ja, die erste Frage, die sich viele stellen, ist, war das eine Befriedung? Das war die Umsetzung von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gegen den Willen des damaligen Gesetzgebers. Das war eben das, was auf dieser Würderechtsprechung beruhte. Und wir hatten damals eine Situation, wo Vorstellungen des Westens mit seiner Geschichte zu vereinbaren waren, mit einer ausgesprochen liberalen Gesetzgebung und Situation, die wir im Osten Deutschlands damals hatten. Die Frage, wie befriedet die Sache ist, sehen heute auch viele Feministinnen zum Beispiel anders als Teile der Union oder die katholische Kirche. Auch wenn es natürlich stimmt, dass auch die sich nicht vollständig in der derzeitigen Beratungslösung wiederfinden. Insofern war das ein Kompromiss. Aber ob dieser Kompromiss heute noch trägt, ist eben die Frage. Und die eine hatten wir schon aufgeworfen, würde das rechtlich heute immer noch so beantwortet werden. Ich habe da auch sehr starke Zweifel, wie die Kommissionsmitglieder auch, ob das so ist. Das müsste man dann einfach sehen. Die andere Frage ist aber auch, ob sich nicht gesellschaftlich auch heute was verändert hat. Das war ja der O-Ton, den ich zu Beginn auch für die Begründung eingespielt habe. Also auch das zeigt aber, dass hier eine gesellschaftliche Diskussion erstmal angezeigt wäre für die Frage, wo stehen wir da jetzt eigentlich?
Und das heißt auch, nach in deiner Beurteilung, die drei beteiligten Bundesminister tun gut dran und es ist der Sache angemessen, jetzt nicht loszurennen und irgendwas zu machen, sondern eben diese komplizierte, differenzierte Diskussion abzuwarten und dann zu sehen, ob man so etwas wie einen neuen gesellschaftlichen Konsens hinbekommt.
Ich weiß nicht, ob man den hinbekommen kann. Ich habe da auch starke Zweifel. Wir hatten heute Morgen die Sendung Kontrovers zu dem Thema und die Meinungen, die da von Hörern vorgetragen wurden, liegen so weit auseinander, dass ich nicht sicher bin, dass es einen Konsens oder eine große Mehrheit wirklich geben kann. Aber andersrum gesagt, wenn man es jetzt übers Knie bricht, dann gibt es den auf jeden Fall nicht. Und dann weiß ich auch nicht, ob man sich da nicht ins Unrecht setzen würde.
Das war der Tag für diesen 15. April 2024. Die erste Folge in ganz neuer Verpackung. Wie immer gilt auch dafür, Rückmeldungen sind willkommen. Gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Im Team heute Justina Bronska und Jasper Barenberg. Und tschüss.